Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Shift, dem Podcast über Menschen, Prozesse, Technologien, die unsere Logistik verändern. Heute geht es in das Herz des Ruhrgebiets nach Bochum. Mein Gast heute ist Holger Mein, Geschäftsführer von StoreLogix, ein Unternehmen der Common Solutions Group. Holger steht für etwas, das in der Logistik oft verloren gegangen ist, für Werte, Aufrichtigkeit und einen klaren Gerechtigkeitssinn. Er glaubt daran, dass Software nicht komplizierter sein muss, sondern verständlicher werden muss und vor allem Geschwindigkeit kein Widerspruch für Qualität ist. Ich habe Holger als super spannenden Menschen kennengelernt, der nicht nur sich super in der Logistik auskennt, sondern auch Musiker, Gitarrist, Sprinterausbauer und Freiheitsdenker ist. Eine absolut spannende Persönlichkeit. Ich freue mich auf dieses spannende Format The Shift mit Holger Mein. Lieber Holger, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als du heute in dieses Gebäude gekommen bist, weil ich kann mal spoilern. Wir sind heute mal wieder nicht im Hub, sondern wieder auf der Reeperbahn, die wir beide auch sehr interessant finden. Ist ein sehr spannender gesellschaftlicher Schmelzsiegel. Aber zurück zu dem Punkt, den ich bringen wollte, ob es dir aufgefallen ist. Es hat unten nach irgendwie Hopfen gerochen oder Malz, also nach Brauerei, und hier oben, als du reingekommen bist, nach Zigarre.
Ja.
Ja, ist dir richtig aufgefallen.
Klar, ist direkt aufgefallen. Ja. Brauerei unten und hier oben so ein Whisky-Tasting-Zigarrenraum. Ist cool.
Ja. Also, es ist eigentlich ein richtiges Logistik-Szenario, in dem wir heute hier zusammen sind. Aber erstmal möchte ich mich riesig bei dir bedanken, dass du hier den Weg nach Hamburg genommen hast.
Sehr gerne.
Dass wir heute zusammensitzen dürfen. In einer echt skurrilen Location. Ich finde eigentlich in Hamburg, ich kenne ein paar mittlerweile, aber diese ist echt verrückt und schön. Und die passt auch. Ich weiß nicht viel über dich, ne? Aber ich weiß, dass du ein Typ bist, der gerne auch Dinge macht, die man erstmal gar nicht von ihm erwartet, wenn man mit dir über Logistik redet. Und so haben wir uns ja kennengelernt. Und deswegen möchte ich heute mehr über dich erfahren, weil wenn ich auf LinkedIn gehe, deswegen bin ich nicht mehr, ja, und da reingehe, dann denke ich erstmal, was hat denn der gemacht? Das ist ja ein Rookie, da steht ja gar nicht viel drin. Und das macht dich total interessant.
Ja, guck mal.
Weil du gar nicht so viel nach außen bringen musst auf LinkedIn und Co., was ich total cool finde irgendwie. Ich bin ja Gegenpol, ja. Ich habe immer Angst, dass die Leute so wenig von mir erfahren. Deswegen schreibe ich immer so viel über Dinge, die ich tue. Aber bei dir ist es super spannend. Deswegen wird das eine coole Folge. Ich freue mich riesig drauf. Lass uns starten.
Ja, gerne. Ich freue mich auch.
Holger, Menschenprozesse, Technologie. Ich starte in der Regel entweder mit einem Musikstück, das lassen wir jetzt mal heute, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, oder ich starte mit der Frage ersten Jugendjahre, Kindheitsjahre. Für mich, so wie ich dich jetzt kenne, bist du ein Kind des Ruhrgebiets. Stimmt das überhaupt? Wo kommst du eigentlich her?
Ja, gebürtig komme ich aus Ostfriesland eigentlich, aus Emden. dann sind wir aber relativ schnell, also ich war noch unter eins, dann sind wir schon ins Ruhrgebiet gezogen, aufgrund der Arbeitssituation meines Vaters und dann eigentlich im Ruhrgebiet aufgewachsen, lebe heute noch da, war viele Jahre mal im Schwabenländle unterwegs und so weiter beruflich, aber ansonsten wirklich Kind des Ruhrgebiets. Also
Kind des
wirklich,
Ruhrgebiets. Ja.
Wie man sich das vorstellt, kleines Dorf am Rande des Ruhrgebiets, aber die Ruhrgebietseinschläge sind definitiv bei uns zu spüren. Und wenn ich so ins Schwärmen komme, dann hört man das auch an meinem Dialekt meistens. Gibt immer so einen kleinen Grinser dann auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir schon das Herz auf der Zunge auch haben und dementsprechend, ja, da aufgewachsen, groß geworden, Ausbildung gemacht, ganz normal zur Schule gegangen, viele Hobbys dort verbracht und gelebt und irgendwann den Weg dann in die Logistik gefunden, über Apple sogar. Und dann irgendwann wirklich Logistik zum Anfassen gemacht. Früher schon während der Schule bei meinem Vater, der hat beim Coop gearbeitet, Coop Konsum. Mhm. Und da war der Einkäufer und hat mir dann in meinem Zentrallager Ferienjobs zur Verfügung gestellt. Ja. Und dann durfte ich da Obst- und Gemüse kommissionieren. Mhm. Das war spannend. Mega interessant. Damit habe ich mir dann so ein bisschen Geld verdient für mein erstes Moped. Ja, und da haben wir noch mit Collizetteln gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst.
Also ich kenne die Collizetteln noch, ja.
Ja, und
bevor wir gleich auf die Collizetteln kommen, ne? Du hast mit so einer Leichtigkeit und so einer Normalität und Selbstverständlichkeit gesagt, ja, wie man sich das Ruhrgebiet so vorstellt, ne? Die Leute da, Gradlinigkeit, ne? Nun sind wir ja beide schon ein bisschen im fortgeschrittenen, frischesten, besten Alter unseres Lebens, natürlich, ne?
Ja.
Aber jemand, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, ich habe Carina Tüllmann, die kennst du ja auch, ne? Mhm. Open Logistics Foundation, die kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet, die Frage auch schon gestellt. Ihr habt so eine Besonderheit, die ihr immer wieder gerne ansprecht, was euch ausmacht. Also so ein Stolz in dieser Aussage. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets.
Ja.
Ich kenne natürlich Wolfgang Petri, ne? Dir fehlen die Bänder, Musik, ja. Habe ich gesagt, ist gespoilert, wir kommen nachher noch auf Musik. Die paar Dinge, die ich weiß, die gehen auch in Richtung Musik. Aber was macht das aus? Was ist ein Kind des Ruhrgebiets?
Ja, also ich glaube, diese Aussage auf Kohle geboren, das ist, glaube ich, genau das Thema. Und wir hatten vor 2 Wochen unseren Customer Circle und haben wir auch in der Zeche Zollverein, also wirklich im Zentrum des Ruhrgebiets gemacht, wo viele, viele Jahre Steinkohle gefördert worden ist. Und das ist einfach so eine Verbundenheit, wenn du dir überlegst, das Ruhrgebiet hat roundabout 11 Millionen Einwohner. Also es ist eigentlich so die größte Stadt in Deutschland. Und eigentlich, du hast es mir die Tage auch noch erzählt, dass man gar nicht weiß, wo welche Stadt anfängt, aufhört. Und das zeichnet das Ruhrgebiet eigentlich aus. Diese 11 Millionen Menschen haben vor vielen, vielen Jahren ihre Kohle mit Kohle verdient und haben ganz bescheidenes Leben geführt, aber nicht, weil sie alle arm waren, sondern weil sie im Endeffekt auf engstem Raum miteinander klarkommen mussten. Und das Thema Diversität, Gleichberechtigung, Werteverständnis für die Maloche des anderen, die ist bis heute spürbar und die ist bis heute ganz tief verwurzelt. Und dementsprechend bringen wir da, glaube ich, sehr viel Stolz mit und sehr viel Begeisterung für diese Infrastruktur, die wir da haben und auch diesen Wandel des Ruhrgebiets, dass wir mittlerweile ja Technologie-Logistikzentrum sind, dass da viele, viele tolle Sachen herkommen. So Dr. Materna sagt dir vielleicht was, ja.
Habe ich schon mal gehört, wie wir mal. Ja. Viele Dinge in meinem Leben habe ich auch ein bisschen verdrängt mittlerweile.
Ja.
Den Namen kenne ich noch und viele gute Erinnerungen habe ich auch an diese Zeit noch.
Hm? Ja, aber ja. Wie gesagt, das sind halt so, ist einer von vielen. IML sitzt mitten im Ruhrgebiet. Also ganz viele Logistikzentren, die auf kleinsten Raum ganz tolle Logistik machen.
Das heißt, diese Transformation, die hast du ja live miterlebt.
Genau.
Ja. Du als Kind, wenn du deine Kindheit im Ruhrgebiet beschreibst, wir haben an einer anderen Stelle schon mal kurz so ein Thema angerissen, Kindheit und Wertesystem, Werteverständnis der Welt. Du hast das schön dort auch in dem Gespräch schon auf den Punkt gebracht. Aber wie war dann deine Kindheit im Ruhrgebiet geprägt? Also Sport, Schule, Schützenverein, was war so das Besondere in dem Dorf?
Ja, also Schützenverein haben wir nicht. Wir sind eines der wenigen Dörfer, die keinen Schützenverein haben. Aber wir haben eine Feuerwehr. Da war ich lange Zeit Mitglied. Dann habe ich 12 Jahre Pause gemacht. Jetzt bin ich wieder in der Feuerwehr. Ist auch ein spannendes Thema, weil es sehr viel mit Logistik zu tun hat. Mhm. Ne? Wasser irgendwo hin befördern. Also ist richtig cool. Ansonsten Fußball viel gespielt. Ich habe dann irgendwann zum Baseball gewechselt. Habe dann auch Bundesliga Baseball gespielt. Und wenn du aber sagst, so Kindheit im Ruhrgebiet, was zeichnet sich das aus? Ich glaube, so viele Unterschiede gibt es gar nicht. Aber eine Sache ist mir immer bewusst, wenn ich daran denke. Wenn wir in diesem Dorf, kann man am Horizont so Dortmund erkennen. Wir sind etwas höher. Und da war Hösch noch aktiv, also der Hochofen Hösch. Und die haben 3-mal am Tag abgestochen. Und in der Nacht war das, als ob die Sonne aufgeht über Dortmund.
Wahnsinn.
Und das hat man halt bis zu uns gesehen. Das sind so 15 Kilometer. Aber dann war es wirklich, als ob die Sonne am Horizont aufgeht, weil Hösch den Hochofen abgestochen hat.
Ja, verrückt.
Und das waren auch so, ja, so Uhrzeiten dann, die man halt so hatte. Du kommst nach Hause, wenn die Laternen angehen oder wenn abgestochen wird. Das sind so Erinnerungen, die ich so mit mir bringe. Ansonsten super glückliche Kindheit, kleines Dorf, 3000 Einwohner. Wohne ich heute auch wieder zurückgezogen. Ist wunderschön und man ist innerhalb von, ja, einer Viertelstunde ist man eigentlich mitten im Ruhrgebiet und kriegt Pottkultur seiner feinsten Art mit.
Geht dir das auch so wie mir, wenn ich dann nach Hause komme zu mir in mein Dorf, wo ich nicht mehr wohne oder meine Stadt, wir haben ein Stadtrecht, das muss man ja auch so dann richtig darstellen, aber nicht viele mehr Einwohner, 3500 oder 3400. Es ist so wie früher, ne? Also die Leute, mit denen man früher zu tun hatte, die einen als Kind kennen und so annehmen, wie man Kind war, geht dir das auch so, dass das dann immer so, du setzt auf dem auf, wo du eigentlich damals aufgehört hast, als du weg bist?
Ja, teils. Also ich werde schon so wahrgenommen, dass ich halt schon immer da war. Mhm. Das sagen meine Kinder auch. Ne? Pepper, du kennst hier jeden und grüßt auch jeden. Ich so, ja, das sind halt so Werte, die wir halt mitbringen. Und das ist eigentlich immer ein Heimatgefühl. Es gibt aber auch genauso gut diese Personen, diese Leute, die dann halt so ein bisschen zweifeln, weil der denn, der war ja lange weg, war dann in Amerika, ne? und. Ja. Und das sind so Themen, die hat man natürlich auch. Das ist ja auch menschlich, ja, wenn man dann mal irgendwie lange Zeit weg war und dann wieder zurückkommt, dann ist man immer noch der kleine Holger von früher. und der im Tante-Emma-Laden an die Ecke oder im Kiosk an der Bude was geholt hat. Aber es gibt auch die, die dann sagen, ja, jetzt war er lange weg, jetzt hat er hier ein Haus gekauft und so, ne, und so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber
ich glaube, die waren schon damals so, die sind heute auch noch so, und den Kern, den du hast, der Menschen, die dich damals schon so mochten, wie du bist, die mögen dich heute auch genauso.
Genau, weil ich glaube auch nicht, dass ich mich groß verändert habe. Also ich bin.
Nein, du hast dich entwickelt wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Wir haben uns alle irgendwie im Kern sind wir, wie wir sind wahrscheinlich.
Ja.
Aber drumherum hat sich halt, die Schale ist aufgeplatzt, man ist mal rausgegangen. Es gab Gründe, warum du weg bist. Wahrscheinlich werde ich gleich mal fragen. Ja, ich habe so Amerika gehört, da sind ja so spannende Facetten, auf die ich gleich mal aufgreifen möchte. Der Rest ist eben, wenn du da nie dein Dorf verlässt, dann hast du auch den Blick dafür, was einfach nur in dem Dorf passiert und nicht außerhalb in der Welt. Und das ist halt so. Und das muss man ja jedem zugestehen, machst du ja auch, dass jeder da sein Leben finden muss und leben muss, was er lebt. Ne?
Cool.
Und erzähl mal, jetzt der schwenkt so ein bisschen in die Richtung Festlegen nach der Schulzeit. Ne? Wie sah dein Weg da aus? Du hast Schule beendet.
Genau, ich habe Abitur gemacht, ganz normal, und wusste dann ehrlich gesagt nicht so genau, was ich machen sollte. Dann kam Gott sei Dank, also aus heutiger Sicht Gott sei Dank, der Einberufungsbescheid. Bei uns gab es noch Wehrpflicht.
Mhm.
Ist jetzt ja wieder in der Diskussion. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da hin, dann wollte ich unbedingt zur Marine. Da hatten sie dann erst ein Jahr später einen Platz, weil ich die Welt sehen wollte. Dann bin ich dann zur Luftwaffe gegangen. Und da waren eigentlich so meine ersten Berührungspunkte mit Logistik, weil wir die Luftwaffe hat ja eigentlich nichts mit Fliegen zu tun. Ja, die sind ja alle beim Heer, die fliegen, ist ja total irre. Aber wir waren dafür dann zuständig, die Dinger wieder runterzuholen. Und da hatten wir halt so Raketensysteme, die mit Lichtwellenleiter verbunden worden sind. Also mit Kabel, mit so Kabeltrommeln.
Ja.
Und das war halt ein riesen logistisches Thema. Und da habe ich so gedacht, so, das ist ganz cool, das interessiert dich, ne? Wie das am schnellsten funktioniert, wie das am besten funktioniert, ne? Welche Wege man gehen kann. Ja, und dann nach der Bundeswehr eine Ausbildung gemacht als IT-Systemkaufmann, also mit Entwicklung und bei Apple seinerzeit, Macintosh noch.
Ja. Wo war das?
In Münster.
In Münster, spannend.
Ja, und da habe ich dann in so einem Apple-Store, heißen die ja heute, also da hieß das noch damals Systemhaus, also da kamen dann so die ersten bunten iMacs, da habe ich meine Ausbildung gemacht.
Ja, spannend.
Und das war total irre, weil alle mir gesagt haben, was willst du denn mit Macintosh, das benutzt ja gar keiner mehr, ne? Und dann kamen diese ersten iMacs raus, diese Eier und diese iBooks, die man mit dem Henkel dran zum Tragen. Ja. Also kennt jeder. Wir haben jetzt vorgestern nochmal eine Folge Sex in the City gesehen. Die hat auch so ein Ding, die Carrie Bradshaw. Ne?
Ja.
Ich sag, hier, die habe ich verkauft.
Oh, die Dinger. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ja,
ja, ja,
sah auch so total stylisch aus.
Genau, und da hatten wir dann drei Niederlassungen. Und als ich dann meine Ausbildung da beendet habe, bin ich auch da geblieben, habe dann da den Einkauf und Logistik gemacht. Und musste dann diese drei Niederlassungen, musste ich halt in Irland dann halt bestellen, und ich habe mich so ein bisschen um die Distribution gekümmert. Und dann bin ich irgendwann, habe ich über den Baseball, mein Trainer damals, seine Frau hat bei Prologistik gearbeitet.
Mhm.
Und die hatten dann Bedarf an Consultants.
Und Baseball, wie kam die Liebe? Ist ja außergewöhnlich, jetzt sag ich mal, in Deutschland jemanden zu finden, das sei denn, du lebst in irgendeinem amerikanischen Dorf in der Nähe, wo irgendwelche Amis stationiert waren damals. Wie hast du angefangen? Wie kam das dazu?
Der Baseballverein hat früher Partys veranstaltet. Bei uns in der Stadthalle und im Schwimmbad. Und darüber habe ich die kennengelernt, und dann waren die mal bei uns an der Schule und haben so auch so Projektwoche gemacht und so. Und dann habe ich das mal ausprobiert, und ich konnte immer gut werfen. Also ich hatte immer ein gutes Hand-Auge-Koordination. Mhm. Das war schon immer vorhanden. Und da habe ich das mal ausprobiert, und dann hat er gesagt, hier, du musst mal zum Training kommen. Ja, gibt nicht so viele Leute, die so einen Ball 60 Meter werfen können.
Was war das, ein Pitcher oder was ist?
Nee, Catcher war ich hinterher.
Catcher warst
du. Also der Typ, der hinter der Platte sitzt, ich guck mich an.
Ja, keine Ahnung, wie du mal früher aussahst.
Ja. Genauso wie heute, nur dünner. Ja.
Okay, alles klar.
Ja, auf jeden Fall, dann habe ich gecatcht und ein paar Mal Outfield gespielt und so weiter. Aber das war eine ganz coole Zeit, weil es halt, wie du schon gesagt hast, komplett außergewöhnlich war. Und da habe ich dann auch diese Partys dann mit organisiert, und das hatte wieder was mit Logistik zu tun. Ne? Und darüber habe ich die dann kennengelernt, und dann hat die gesagt, ja, bist du, hast eine kaufmännische Ausbildung und so. Hast du nicht Bock, dir das mal anzugucken? Und ich so, um was geht's denn da? LKWs oder was? Nee, das geht halt um Intralogistik. Es geht um Softwareprozesse, die Intralogistik vereinfachen. Da habe ich gesagt, ja, meinst du, dass ich das kann? Ja, und hat sie gesagt, ja, bringen wir die bei, ist ja auch eine Probezeit, kannst du erstmal angucken und so weiter. Ja, und so bin ich dann ganz jungen Jahren als Consultant da angefangen, ganz normal als Rookie,
ja,
und habe mir das angeguckt, war mit im Lager, konnte dann auch so ein bisschen verstehen, wie sich die Systeme seit meiner ersten Zeit in der Schule dann verändert haben, dass man halt auf einmal mit Pick-by-Voice arbeiten kann und Multi-Order-Picking und so ein Kram alles, das waren für mich alles neue Welten.
Begriffe, ne?
Und ich habe das dann irgendwie ein halbes Jahr gemacht und dann wurde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen und dann haben wir nämlich den Kunden Teppich Kiebeck gewonnen. Hier oben in Gemshorn.
Ja.
Ja, und das weiß ich noch, da hatte ich gerade ein Haus gekauft und musste das dann renovieren.
Wie alt bist du denn da?
Da war ich 24.
Da kauft man ein Haus?
Ja.
Ja. Unglaublich.
Ja. 24? Ja. Ja, müsste ja.
Ja?
21, Ausbildung 25, 26,
ja,
26 vielleicht, aber also vor 30.
Ja.
So, und dann haben wir das renoviert und dann habe ich das immer abends renoviert und bin morgens in den Zug gestiegen, nach Elmshorn gefahren und habe dann das Pflichtenheftgespräch gemacht und bin dann abends wieder zurückgefahren, weil ich ja das Haus fertig machen musste, wo wir aus unserer Wohnung raus mussten.
Ja.
Und
wo war das? Wo hast du gelebt?
In Unna.
In Unna.
In Unna.
Ja, und da bist du von hin und her.
Genau, immer Dortmund, Elmshorn, Dortmund, Elmshorn.
Ja, krass.
Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil ich gedacht habe, okay, das geht logistisch besser. Das war durch Schmerzen lernen. Ne?
Und, ja, definitiv. Ja. Aber gehört dazu. Ne? Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber damals hat man das gemacht.
Ja. Also heute würde ich das auch anders machen. Aber das war ein total cooles Erlebnis, weil Teppich Kiebeck hatte zu seiner Zeit in Elmshorn diesen riesen Bunker, dieses Backsteinhaus.
Ja.
Also jeder, der Elmshorn war, kennt dieses Ding. Und da hatten die, ich glaube, auf 6 oder 7 Etagen so ein klassischer Speicher wie hier in Hamburg mit Holzböden. Da lagen halt diese Teppiche, Läufer, was weiß ich was drin. Und dann sind die dann wirklich mit dem Handwagen hergefahren. Und wie in so einem Monty Python-Film.
Ja.
So, und dann haben die den Teppich draufgelegt und dann ging das in den Fahrstuhl und ging das nach unten.
Aber irgendwann haben die auch ein neues Lager auch gebaut.
Genau, das
an der Autobahn.
Ja, genau.
War das dein Projekt?
Das war mein Projekt.
Halt dich fest, okay.
Und dann mit Schmalgang-Kommissionierung und mit RFID-Label und Seidenacetat-Etiketten, dass sie mitwaschbar sind und so ein Kram alles. Also aus heutiger Sicht immer noch ein komplexes Thema gewesen. Mhm. Ja, und das war so mein erstes Thema. Und dann habe ich das ja alles aufgeschrieben, so wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich das meiner damaligen Chefin gegeben. Und hat die erst durchgelesen. Und dann sagte, cool. Also das kann man so machen. Hast du dir das irgendwie, hat dir einer dabei geholfen? Ich so, ja klar, also alle, die da im Raum waren, haben mir dabei geholfen und ich habe das jetzt mal so aufgeschrieben. Und dann sagst du, ja, können wir so nehmen. Und dann haben wir das umgesetzt und dann sind hinterher halbautomatisierte Lindesplappler im Schmalgang gefahren. Mit, wie gesagt, mit Auszeichnung und allem, was dazu gehört und Beilageartikel. Und das fand ich total cool, dass ich dann da auf den Knopf gedrückt habe und auf einmal bewegte sich alles in diesem Lager. Ne? Das fand ich total cool.
Ja, spannend.
Und spätestens zu dem Zeitpunkt habe ich mein Herz an die Logistik verloren, weil das einfach mega war. Also es war richtig, richtig gut. Das war toll.
Und ging es dann bei denen weiter oder kam dann Projekt nach Projekt? Auf Deutschland oder auch international, weil du hast von den USA angesprochen. Ich weiß noch nicht ganz, wie das reinpasst, zu welcher Zeit das war.
Ja, das war einmal über Baseball, bin ich halt viel da gewesen, weil es uns halt einfach interessiert hat, viel gereist und hinterher auch noch bei meiner nächsten Station bei Viastore. Mhm. Da war ich dann ja mal, ich bin dann irgendwann von der Prologistik gewechselt zu Viastore und habe da Automatikleger mitgeplant, also in dem Systembereich, nicht im Softwarebereich. Das war für mich ganz interessant, weil mir die Systemseite noch gefehlt hatte. Und dementsprechend dort viel gelernt. Ich war da gar nicht so lange, aber diese Systemseite, auch die Menschen, die da gearbeitet haben, wirklich ganz liebe, nette Kerle oder Kollegen, Kolleginnen auch. Und ganz herzlich, da hatte ich erst so ein bisschen Respekt vor, Viastore, Schwaben, ne? Aber eine mega Firma zu dem Zeitpunkt, wirklich. Also der Inhaber, der Philipp, ein cooler Typ, mein damaliger direkter Vorgesetzter, ist heute leider auch nicht mehr da. Der ist jetzt in einer anderen Firma, aber der Tom Preller, das sind dann wirklich ganz irre Typen. Also wirklich total viel von gelernt, auch was so Menschenführung angeht, was Führungsstile angeht, was Wertschätzung angeht, was Gleichberechtigung angeht. Das war mega. Die Zeit war toll. Und dann, da hatten wir halt auch ein paar Projekte. Unsere amerikanische Division hatte damals ein relativ großes Projekt und da haben wir dann international zusammengearbeitet. Deswegen hatten wir da viele Berührungspunkte, aber auch in andere internationale Länder. Und das war wirklich cool, weil ich dann auch wieder mehr Englisch sprechen konnte. Ne? Also die Firmensprache ist dann auf Englisch auch gewechselt. Oder das heißt, die Firmensprache ist noch Deutsch, aber viele Termine waren halt auf Englisch, was mir halt immer viel Spaß gemacht hat, weil ich es einfach viel zu selten spreche. Ja, und da habe ich halt extremst viel gelernt. Und klar, das Fachliche war super, aber dieses Menschliche,
Führungsstil,
dieses Kollegium, echt cool. Da waren ja auch nicht nur leichte Charaktere. Also ich bin ja auch nicht immer so ein leichter Charakter.
Nein, aber gerade in der Logistikwelt ist das ja auch eine große Herausforderung, ne?
Aber das war mega. Also das war eine Zeit, die hat mich wirklich nochmal sehr, sehr positiv geprägt.
Wie würdest du das denn beschreiben von den Führungsstilen? Was war davor und was war dann?
Davor war es, glaube ich, eher generalistisch vielleicht. Also relativ, war auch eine super Zeit, wo habe ich ja im Endeffekt alles gelernt. Was vielleicht so ein bisschen leistungsorientierter geprägt, nicht nur, es sind ja alle leistungsorientiert geprägt, aber war so ein bisschen relativ viel Druck, glaube ich. Ne? Und den Druck hatten wir da bei der Viastar natürlich auch, aber da ist man menschlich anders miteinander umgegangen. Da hat man einfach gesagt, okay, wenn jetzt gerade das nicht so funktioniert, dann lass uns einen Weg Weg definieren, der halt gerade funktioniert. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, warum soll ich jemanden immer in seinen Schwächen berichtigen und versuchen, da zu fördern, anstatt die Stärken zu stärken.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und das habe ich nämlich bis heute auch mit. Wenn ich heute Kollegen, Partner, egal wen habe, warum soll ich mich auf die Schwächen von demjenigen konzentrieren? Viel zu anstrengend, ja, dann muss ich halt für seine Schwächen etwas anderes oder eine andere Aufgabe definieren. Aber die Stärken zu stärken, das ist ja eigentlich, das beflügelt ja die Leute.
Ja, du sagst das mit so einer Natürlichkeit da drin, ne? Aber wir sehen ja selber in den heutigen Unternehmen, wie häufig genau das noch nicht der Fall ist, ne? Also gerade das Thema Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, das ist ja der Schlüssel auch dafür, dann für mich jedenfalls erstmal zu wissen, worin habe ich meine Stärken? Viele Menschen wissen ja gar nicht, wo sie ihre Stärken haben.
Ja.
Die orientieren sich irgendwie an anderen, sagen, ich möchte auch gern so sein wie der. Spricht man nicht aus, ne? Aber dieses Hinterherlaufen und nicht in den eigenen Fähigkeiten zu ruhen und sich bewusst zu sein darüber, ne? Bewusstes Sein, sind ja immer diese Wortspiele, die dann aber, wenn man sich das auch mal bewusst macht, eigentlich eine viel größere Chance bieten für einen selbst auch, wenn du das erkennst, worin du gut bist, das weiterzuentwickeln.
Genau.
Ich glaube, das ist immer dieses Festhalten an alten Mustern und du musst so sein wie der und der Vergleich. Ja. Vergleich totaler hat mir nie geholfen. Das ist totaler Quatsch. Absolut.
Das ist totaler Quatsch. Also ich mache das gar nicht mehr so. Ich mache das in meinem privaten Umfeld nicht mehr so. Ich mache das in meinem Unternehmen nicht mehr so. Und ja, das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. Und ich bin ja, also jeder sollte das auch für sich selbst erkennen.
Ja.
Ich bin ja Holger.
Ja.
Ich mache das so, weil ich da auch hinterstehen kann und mich nicht verbiegen muss. Und ich glaube, wenn sich einer nicht verbiegen muss, dann kann der Gegenüber das vielleicht nicht so gut finden, aber der findet das niemals schlecht. Mhm. Ja? Also ich glaube, der findet das nie schlecht, wenn einer gerade ist, wenn einer sein Wort hält, wenn einer ein einigermaßen vernünftiges Verhalten an den Tag legt, ja, was wertschätzend ist. So, und deswegen, das ist für mich eins der Schlüssel.
Ich stelle mir diese Frage auch häufig, Holger, ob man Dinge, wie viel vorausgesetzt gegeben sind, was du in deiner Genetik und so weiter mitbekommen hast. Ich glaube, da gibt es schlaue Menschen, Forscher, Teams, Wissenschaft, die sich damit schon seit Jahren auseinandersetzen, das zu entschlüsseln, warum Menschen so sind, wie sie sind und wie man Dinge trainieren kann oder auch weitergeben kann. Es ist ein total komplexes Themenfeld. Ich weiß immer nur, Menschen, die einen Unterschied machen, die sind irgendwie anders. Und da geht auch meine nächste Frage hin. Hast du irgendwann gemerkt, dass du anders bist? Weil ich nehme dich mal nicht nur als Holger, der Geschäftsführer von StoreLogix, dem Teil der Common Solutions, sondern ich nehme dich mal als Holger, der jetzt Baseball war eine Besonderheit, hat keiner gemacht zu der Zeit, ne? So, dann zur Musik kommen wir gleich. Führungsstil zu einer Zeit, wo man so einen Führungsstil in der Logistik und Blocktech-Unternehmen noch nicht gelebt hat, sondern da gab es starke Hierarchien, hören wir heute immer noch, und du hast ein paar angesprochen, die ich auch aus Dortmund kenne, die schnell alles wieder zurückdrehen in Richtung Pyramiden, wenn dann so ein Störfaktor weg ist, etc. etc. Was hat dich, wo hast du gesehen, irgendwie bin ich doch anders? Das kommt positiv und negativ. Das anders ist ja dehnbar.
Ja. Ach, ich glaube, ich war immer schon irgendwie der Sonderling, aber nicht irgendwie der Außenseiter, sondern das fing schon ganz früh an, ich konnte nie meinen Mund halten. Das fing schon in der Schule an, ja. Irgendwas hat mir nicht gepasst, dann habe ich das gesagt. Und alle anderen so, wie kannst du doch nicht einfach sagen, das ist doch ein Lehrer.
Ja, wollte ich auch sagen.
Ja, mir wurde es mich erstört.
Ja.
Und hatte dann auch immer schon, oder habe relativ schnell dann gemerkt, warum ich das mache, weil ich ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden habe. Ich kann mit Ungerechtigkeit überhaupt nicht klar gehen. Es ist mir auch völlig egal, wer das ist. Wenn irgendeine Ungerechtigkeit passiert, dann habe ich so einen richtigen Kloß in der Brust. Dann merke ich, dass ich da was gegen machen muss. Und das ist was, wo ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, okay, das ist, da bin ich anders. Da geht's anderen Leuten, gehen da vielleicht einfacher drüber weg. Ne? Denen ist das dann egal. Ja, ist ja nicht mein Thema. Aber mich interessiert das. Also egal, jeden Tag sieht man irgendwelche Ungerechtigkeiten. Ich muss da was gegen tun. Das ist so, weiß ich nicht, ist wie so ein Tick vielleicht.
Ja, auch, ja,
ne?
Ja, ja.
So, und da habe ich gemerkt, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen anders. Und ich wollte auch immer ein bisschen anders sein. Also das war schon immer so. Ich hatte, weiß ich nicht, ich habe mich immer durch meinen Kleidungsstil anders verhalten. Ich habe immer, weiß ich nicht, alle sind dann irgendwie eine Herkules Prima 5S gefahren. Ja, ich habe eine Kreidler Fouette gehabt. So, ja. Das ist so. Ja, oder alle wollten dann irgendwie, keine Ahnung, alle sind mit Baggy Jeans rumgelaufen. Ne? Ich hatte dann eine Lederhose an. Ne? Also ich war immer irgendwie der Sonderling. Aber ich war nie so der Außenseiter und ich wurde das auch immer für respektiert, weil ich das jetzt auch nicht so mit der Brechstange. Heute hat man ja oft mal so dieses Thema, dass man unbedingt auffallen muss. Und das muss noch verrückter sein und das muss noch individueller sein. Ne? Wir sind ja, du hast ja gerade gesagt, wir sind hier über die Reeperbahn geschlendert. So, da ist ja, das Normale ist ja schon außergewöhnlich. Na, und
ja,
das habe ich nicht so, das habe ich nie so für mich empfunden. Ich habe immer nicht, also ich glaube, ich habe nie übertrieben, aber ich war immer irgendwie so, irgendwas macht der anders.
Das passt ja eigentlich nicht ins Dorf, ne? Weil ich, jeder Mensch ist ja irgendwie vorgeprägt und ich finde mich da in deinen Worten sehr, sehr, sehr wieder. Mit Kleidungsstil und besonders sein. Und gerade in so einem Dorf, wenn man dörflich aufwächst, kleine Strukturen, dass man, wenn man da anders ist, hat das, natürlich polarisiert man da ein Stück weit.
Ja.
Aber im Rahmen, ne? Nicht, sag mal, wir laufen ja Olivia Jones mäßig rum, sondern eher so in dem Rahmen trotzdem anderen Kleidungsstil zu haben und sich damit auch abzuheben dann, ne?
Ja, das nicht war auch nicht immer
arrogant
einfach.
Abzuheben, aber nee, das war nicht einfach wahrscheinlich, ne? Genau.
Nee, das war auch nicht immer einfach. Also da haben auch dann viele Gruppen so im Freundeskreis oder Bekanntenkreis gesagt, ja nee, das ist dann doof, dann lassen die ja, dich ja auch mal rechts oder links liegen. Und das war dann vielleicht so auch so ein Thema, was mich dann vielleicht auch ein bisschen geprägt hat, wo ich so gedacht habe, okay, das ist halt nach vorne hin, wird dir halt was anderes suggeriert oder gesagt, als hintenrum dann gesprochen wird. Und das ist wieder so mein Gerechtigkeitsempfinden, das macht man nicht so mit mir. Also da bin ich relativ schnell durch dann mit den Leuten.
Ja.
Ja, und aber ich glaube, das hat mich ganz gut geprägt, dass ich halt mir bewusst darüber bin, A, wie ich auf andere wirke, B, dass vielleicht nicht immer den positiven Eindruck hinterlässt, ich mir aber darüber bewusst bin und dann auf dieses Thema eingehen kann und darüber reden kann.
Ja.
Ich
nehme dich ja auch wahr. Ne? Wir kennen uns ja nun nicht von früher und wir haben ja erst eine relativ kurze Reise miteinander und die ist auch nicht eng. Die ist jetzt mehr beobachtend und man hat eine gewisse Wertschätzung füreinander. Deswegen habe ich dich auch eingeladen und du bist hier nach Hamburg gekommen, hättest ja nicht machen müssen. Ich glaube gar nicht, dass, also ich jedenfalls nicht. Also ich finde, du bist ein spannender Mensch. Also die Spannung gerade, weil du unheimlich viele Facetten hast. Also jedes Mal, wenn man mit dir spricht, kommt irgendwas Neues und das finde ich ziemlich interessant. Und Gerechtigkeitssinn, ne? Musste ich so schmunzeln, ne? Meine Frau, 120% Gerechtigkeitssinn. Ne? Also wenn da irgendwas vorbeiläuft, und die hält auch nicht den Mund, das ist unglaublich. Also mir begegnen immer wieder Menschen in meinem Leben.
Sehr sympathisch.
Ja, 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 mir auch. Also die genauso sind und da habe ich großen Respekt vor, weil genau das ja auch, das Aushalten und seine Meinung zu zeigen und durchzusetzen und nicht still zu sein, ist ja was wichtig ist heutzutage, weil viel zu viele schauen weg. Und die interessiert das nicht. Und deswegen brauchst meines Erachtens genauso Menschen, ich sag mal, Typen braucht die Welt und das Land, die einfach auch anders sind und sich für andere einsetzen. Und das heißt nicht Mutter Teresa sein, sondern das heißt irgendwo seinem Stil folgend gerecht zu sein mit den Dingen. Ne?
Aber zur Gerechtigkeit gehört halt auch dieses Wertschätzende. Ne?
Genau.
Also nur weil ich eine Meinung vertrete, heißt ja nicht, dass jeder meiner Meinung sein muss. Also
nein.
Bei weitem nicht. Ne?
Also bin ich nicht bei dir.
Das ist, ich will da auch keinen von überzeugen. Also ich habe nur gelernt, dass wenn man in eine Diskussion kommt, und das haben wir ja irgendwie verlernt, dass man diskutieren heißt, ich muss jemand anders von meiner Meinung überzeugen. Das ist ja Quatsch. Sondern eine Diskussion hat, ich habe unterschiedliche Meinungen an einem Gespräch und diese Meinungen haben alle ihre Daseinsberechtigung. Die kann ich jetzt gut finde oder nicht. Das hat was mit Respekt zu tun, den anderen auch noch ausreden zu lassen, zuzuhören und dann einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und das haben wir heute, glaube ich, oftmals verloren.
Verloren,
dass im Endeffekt nur noch die Meinung zählt von XY. So, das ist der richtige Weg.
Ja, das ganze Influencertum und was weiß ich hinterherlaufen und irgendwelchen Dingen, nicht mehr in sich selbst sein, sondern immer so gucken, dass ich meine Bestätigung vom Außen bekomme, nicht von innen.
Ja.
Und das ist so dieses, ich glaube, die Leichtigkeit, wenn man sie mitbekommen hat, dass das ein Geschenk ist. Das sollte man hoffentlich dann als jungen Heranwachsender auch mitnehmen können, das groß wertzuschätzen, dass man alles an Bestätigung aus sich selbst heraus bekommt.
Mhm.
Und ich sage, ich bin nur im Außen. Ne? Natürlich, seinen Weg zu finden, auch zu anders zu sein als der Rest, ne? Seinen Weg zu gehen. Ne? Also, weil auch auf meiner Webseite von Kurt Cobain, als ich da jetzt ausgestiegen bin letztes Jahr, kommen dann immer die Dinge, die begegnen dir dann auch. Ne? Also sei du selber und das ist gut, weil du bist ein Unikat. Ne?
Ja.
Und das soll aber nicht heißen, dass wir nur an Egoismus, weil wir immer gleich schnell Dinge miteinander verwechseln. So sagen, ja, sei du selbst, muss ja nicht heißen, dass ich auch in der Gemeinschaft was Gutes tun kann.
Ja.
Dafür sind Basiswerte, Ethik, Grundsätze wie Respekt und Haltung sind unheimlich wichtig. Und
ja,
da ist, glaube ich, Wertschätzung, Gerechtigkeit, Sinn, das geht alles ineinander,
ja,
von meiner Seite, wenn man mal so einen großen Topf schmeißt. Aber mal zurück zu dir. Du hast doch gesagt, Haus renoviert, ne?
Hm.
Da habe ich ja noch eine Info von dir bekommen. Aber indirekt, gar nicht mal so von dir, sondern über andere Wege. Ich sag mal jetzt nicht woher, ne?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, dass du auch die Musik dazu geführt hat, dass du bequemer reisen wolltest. Ich sage einfach mal so, du hast einen Bulli ausgebaut.
Ja.
Ganz ehrlich, könnte ich beides nicht. Also Haus renovieren, ja, alles das auf Anleitung, ja, kriege ich ein bisschen was hin. Also ein gewisses Maß an handwerklichem Geschick habe ich auch. Eine Lampe anbringen und so, das geht mittlerweile, ne? Oder ein paar Fliesen verlegen und so. Aber einen Bulli auszubauen und ein Haus zu renovieren, was sind denn da noch für Talente in dir? Was machst du denn sonst noch so? Wie kam es dazu, dass du sowas mal probiert hast?
Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen. Ich wollte eigentlich nach der 10. Klasse abgehen und Schreiner werden. Oder Zimmermann.
Schreiner werden, ja.
So. Und dann bin ich nach Hause gekommen, ich glaube vom Fußballtraining, und dann saß unser Wohnzimmer voll mit meiner Mutter, meinem Vater, zwei Freunden, und haben gesagt, Junge, komm mal her hier. Und habe ich mich da hingesetzt, so wie das früher war. Und dann haben die angefangen, auf mich einzureden. Junge, du kannst doch keine Ausbildung jetzt anfangen. Mach dein Abitur, dann steht dir alles offen.
Aus und dir so soll dann mal was werden.
Genau, also dieses Typische. Und dann kannst du doch auch studieren danach noch und so. Und dann haben die mich da wirklich den ganzen Abend bearbeitet, dass ich dann immer gesagt habe, okay, dann mache ich halt erst das Abitur. Aber danach mache ich dann, was ich will. Ja, das war so der Deal.
Also hat es schon eine Idee, ein Talent oder auch ein Gefühl dafür, dass du was in die Richtung Handwerkliches was machst.
Jetzt wissen wir ja heute, dass ich nicht Schreiner und Zimmermann geworden bin, aber ich habe da irgendwie ein Händchen für. Und
wahrscheinlich wärst du da auch erfolgreich gewesen. Also von daher,
das glaube ich auch. Also ich glaube, dass ich da ganz gut Fuß gefasst hätte. Ne? Und das ist vielleicht so der Hintergrund, warum das immer noch so in mir schlummert, dass ich das irgendwie auch kann. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz, ganz riesengroßen Freundeskreis, die zum Größteil aus dem handwerklichen Umfeld kommen.
Mhm.
Und da gucke ich mir viel ab, die helfen mir und sagen dann, so kannst du so machen, kannst du so machen. Ja, und diesen Bus, den ich halt gekauft habe, war auch so ein bisschen, also ursprünglich haben wir uns den ersten Bus gekauft, das war ein alter Tourbus von Freunden von uns, so ein alter Sprinter. So ein richtig altes Ding aus, ich glaube, 96. Das hatte mehr Rost als alles andere und den habe ich mir gekauft, weil er den loswerden wollte, und dann sind meine Frau und ich damit so ein bisschen rumgefahren und haben den dann auch für unsere Bands benutzt, muss man sagen, wo wir auch beide Musik machen. Und das hat uns dann so gut gefallen, dass wir irgendwann gesagt haben, Mensch, eigentlich wollen wir was haben, was jetzt auch zuverlässig ist, weil das andere war halt wirklich, da war eine Pritsche reingebaut und 6 Sitze und dann war's das, ne? Also da war jetzt, war schon sehr rudimentär. Ja, und dann wollten meine Frau und ich nach Schottland fahren mit dem Bus, und habe ich mir einen leeren Bus gekauft und habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich den anfangen auszubauen, und es ist mir auch ganz gut gelungen mit allem, was man so zum Leben braucht. Ne?
Ja,
ein Waschbecken, eine Toilette,
ein Haus auf Rädern, ne?
Ja, und das ist ziemlich cool, und das ist so, traut man, also ich glaube, wenn man mich so sieht im Geschäftsumfeld, dann ist es nicht so ersichtlich, was ich denn eigentlich so, was mich so als Mensch auch auszeichnet. Aber nichtsdestotrotz versuche ich das auch nicht zu verheimlichen und zu verstecken. Deswegen rede ich da auch ganz offen drüber.
Warum auch? Also ich finde, was ich ja vorhin gesagt habe, du bist ein absolutes Überraschungsei, ne? Also wenn packt das aus und entdeckt, also dann auch noch so ein Transformer, ne?
Ja.
Weil du als eine Figur so viele Figuren darstellen könntest, total verrückt. Ich finde, ich bin da echt fasziniert. Also ich mag, weil ich selber gar nicht so bin. Ich mag Menschen, die genau sowas haben. Ich bewundere das auch. Ich finde das cool. Also es ist nicht mit Neid, sondern mit Anerkennung und krass, was manche so können. Das finde ich immer richtig, richtig cool.
Ja, ja, das ist, glaube ich, so, ich glaube, dieser Überraschungseffekt, du hast gerade Überraschungsei gesagt, ja, aber dieser Überraschungseffekt ist, glaube ich, das, was so viele Leute dann auch so catcht. So entweder, also sowohl positiv als auch negativ. Weil wenn ich zum Beispiel auf irgendeiner Kongressbühne oder sowas stehe und da über Logistik referiere, dann bringt mir beispielsweise dieses Bandgefüge, dieses Verhalten auf der Bühne, die Präsenz auf der Bühne bringt mir da, glaube ich, relativ viele Vorteile. Genauso aber auch umgekehrt. Oh. Und ich glaube, die Leute sind dann auch so überrascht, wenn man sich mal so ein bisschen drüber unterhält, was macht den Menschen eigentlich dahinter aus. Es ist, glaube ich, so auch eins meiner Erfolgsrezepte, dass die Leute halt merken, dass ich echt bin. Und dass gerade im Vertriebsprozess extrem schwierig ist, irgendwie eine Echtheit daran zu bringen. So, und wenn die dann merken, okay, das ist irgendwie, der hat noch ganz viele andere, nennt's Talente oder Seiten, ja, dann haben die ab und zu so einen, so einen Aha-Effekt. Und das ist so auch vom Äußerlichsten halt so. Das
unheimlich schnell ja auch mit Menschen dadurch ins Gespräch.
Ja.
Du hast ja dann eine Facette und Facetten und eine Vielzahl an Themen, mit denen du ja Abende füllen kannst mit Menschen. Und gerade diese Nahbarkeit dann auch dazu und die Authentizität dann in den Tag zu legen, so sein, wie man dann eben ist, ne, und über die Themen so zu sprechen. Ich glaube, das macht's dann auch aus. Und das ist auch im Vertrieb, glaube ich, nie schlecht, ne? Nee. wenn man mit Aufrichtigkeit davor geht.
Ja.
Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ja. Sag mal, immer noch mal zur Musik, ne? Da haben wir jetzt immer noch gar nicht so tief reingegangen. Neben Baseball und den ganzen anderen Themen, hast gearbeitet, Haus renoviert etc. Wann hast du mit Musik denn angefangen?
Im Abi.
Im Abi. Ja. Und dann mit welchem Instrument?
Gitarre.
Gitarre. Und
aber Gitarre habe ich eigentlich gelernt, weil ich das unwahrscheinlich, also neben dem Moped, was ich hatte, es war die Gitarre das zweite Werkzeug, Mädchen kennenzulernen. Das war super.
Ich wollte jetzt nicht nach dieser Story fragen, ob das wirklich so ist, dass man Gitarre spielt, um Mädchen kennenzulernen.
Ja, auf jeden Fall.
Du bist ja echt, also ein authentischer Fuchs, also ein berechnender authentischer Fuchs. Ja. Von daher.
Dann hat mir das irgendwann auch nicht nur wegen den Mädchen Spaß gemacht, sondern es hat wirklich Spaß gemacht, Gitarre zu spielen und dann klassisch Abi-Band. Dann hatte ich auch ein paar Jahre Pause dazwischen und dann aber jetzt seit, ich glaube jetzt 25 Jahren eigentlich durchgängig in irgendwelchen unterschiedlichen Bands gespielt und auch eine ganze Zeit lang nur als Sänger, wo ich dann gar nicht Gitarre gespielt habe. So habe ich auch meine Frau kennengelernt auf irgendeinem Auftritt und jetzt meine Frau macht halt auch leidenschaftlich gerne Musik und jetzt hat sich das, haben wir dann unser Hobby dann mit in die Familie einbezogen. Unsere Kinder sind auch sehr talentiert. Der Kleinere hat jetzt gerade nicht so richtig Bock, irgendwie was zu tun, weil er irgendwie Fußball ganz oben steht. Und der Große, der spielt auch ein bisschen Bass und so, also spielt auch in so einer Jugendband jetzt. Und dementsprechend, ja, konnten wir das jetzt alles so schön miteinander verknüpfen und machen dann unseren Hobby auch, ziehen wir dann mit in diesen Bus mit ein, dass wir dann halt auch nach Wacken fahren oder zu irgendwelchen Festivals oder auch zu den Auftritten mit unserem Bus fahren. Dann können wir noch im Pennen, dann können wir auch abends noch ein Bier trinken. Ja, und so machen wir viel, viel Musik in unserer Freizeit. Und das Schöne ist ja, wenn man dann das Hobby teilt. Meine Frau singt dann, ich spiele Gitarre und dann haben wir noch unsere Bandkollegen mit dabei. Dann ist das sehr schön, muss ich sagen.
Ist großartig, ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Ne? Finde ich mega cool. Musik macht wirklich was mit einem und wenn man dann das noch so zelebriert, dass man wirklich auch spielt, mit der Band unterwegs ist, die natürlich beschäftigst du dich dann auch anders mit den Texten und mit den Liedern. Ne? Und musikalisch in welche Richtung?
Rock.
Alles Rock?
Ja, okay. Auch so ein bisschen poppigeren Rock dabei, aber grundsätzlich haben wir eigentlich nur Stücke, die mal mindestens eine Gitarre brauchen.
Ja,
also wir sind
schon mal verraten, unsere gemeinsame Liebe zu Fuel und The Slaughterhouse.
Ja, ja, eine meiner ersten Bands, die ich live gesehen habe und einfach eine coole Band, die meines Erachtens viel zu wenig wertgeschätzt wird.
Für das an Every Generation in dem einen Interview, ne? 1993 in die USA geflogen, die Geschichte, die er dann immer erzählt, Kai auf der Bühne. No? Und angekommen, in der Limo eingestiegen, im Radio lief Every Generation.
Ja.
In Deutschland keine Beachtung, ne? Weil der Text ist ja auch.
Aber
ne?
Da habe ich eine Theorie.
Ja. Na, sag mal.
Ich glaube, das liegt an Hannover.
Meinst du?
Ja, weil die Scorpions sind ja in Deutschland auch nicht so bekannt gewesen. Die kommen ja auch aus
Hannover. Ja, das kann schon sein.
Ich glaube, Hannover ist so ein Schmelztiegel für deutschen Exportmusik.
Halt dich fest, das kann sein. Das aus der Ecke habe ich es noch nicht betrachtet.
Das ist mir gerade auch erst eingefallen.
Mit Scorpion fand ich persönlich zum Beispiel, ne, Wind of Change, ich konnte ich nichts mit anfangen. Ne? Nee. Fury war was anderes, aber das ist auch persönliches Ding.
Ja, ja.
Aber das kann natürlich gut sein, dass das so ist. Aber die haben ja auch ihre Amerika-Tour damals, da sind sie gut eingeschlagen. Ja. Die Videos haben sie drüben gedreht, ne? Ja. Also auch ein paar andere von dem Album, Mono-Album, gut. Und es ist, war eine coole Zeit.
Ja,
und die Zeit heute ist auch cool, nur anders eben, ne?
Ja.
Ja.
Ja,
jetzt aber, mal zurück zur Zeit. Wir verplappern uns total, was richtig gut ist, aber ich bin ja auch ein bisschen der Timekeeper. Wir müssen mal so ein bisschen den Schwenk nochmal schaffen. Menschen, Prozesse, Technologie, Logistik, ne? ViaStore, deine ViaStore-Zeit, ne? Die ist dann irgendwann auch wieder zu Ende gegangen.
Ja.
Mit welcher nächsten Station? Kam dann schon dein Baby, dein jetziges Baby?
Ja. Ja.
Wann war das?
Vor 6 Jahren.
6 Jahren.
Ja.
Dann bist du sozusagen mit dem ganzen Wissen, was du dann hattest und der Vision und der Energie zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes.
Ja, das hat halt alle Türen bei mir geöffnet und ich dachte mir, ich habe sie endlich gefunden. So, ne? Mit Common Solutions und Storelogix hat es ja den Hintergrund, dass ich meinen jetzigen Geschäftspartner, den Patrick, schon vor, ich glaube, 10 Jahren kennengelernt habe. Da habe ich den das erste Mal kennengelernt bei einem Warehouse Logistic Kongress in Dortmund. Und dann hat er mir das erzählt, dass er eine Software hat, ein WMS-System hat, was innerhalb von 6 Wochen an den Start gehen kann. Und da habe ich den ja nicht für voll genommen. Da habe ich ihm gesagt, der geht ja gar nicht. Ja? Und habe gesagt, nee, das ist ja vielleicht...
Ist ja ungewöhnlich auch.
Ja, ungewöhnlich. Und ja, und dann
6 Jahre, aber nicht 6 Wochen.
Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine digitalisierte Pickliste oder sowas. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann einen Kunden an den verloren. Und mit dem konnte ich ganz gut. Und das war halt eine Ausschreibung, ja, wie man das so kennt, von 60, 70, 80 Seiten. Relativ komplexe Rüstprozesse innerhalb der Logistik auch und mit Probenziehung und Blistern und all so ein Kram. Und dann habe ich der damalige Logistikleiter hat mich da angerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Mann, Sie haben leider verloren, 2. Platz, wir machen das mit Storelogix. Und ich so, kann ich Sie denn dann in 6 Wochen nochmal anrufen, ob das dann auch wirklich läuft? Okay. Ja, können Sie machen. Da habe ich mir 8 Wochen Zeit gelassen, habe ihn angerufen mit so einem hämischen Grinsen auf den Lippen, was dann aber relativ schnell eingefroren ist, weil er gesagt hat, ja, nee, die sind seit 2 Wochen wieder weg und eigentlich waren die auch gar nicht hier, sondern haben alles remote gemacht und das Ding läuft. Und ich so, das gibt's doch nicht. So. Dann habe ich den irgendwann wieder getroffen und dann hat er mich angesprochen, ob ich mich beteiligen möchte. Und er braucht jemanden, der diesen ganzen systemischen Kram kennt, der die Logistik kennt. Und er braucht jemanden in seinem Team als Geschäftsführer und Gesellschafter auch, der dann dementsprechend das Ding dahin bewegt, wo es eigentlich hingehört, meines Erachtens. Und da sind natürlich bei mir, ich habe gerade gesagt, dann sind alle Türen aufgegangen, die ich im Vorfeld eigentlich nicht gesehen habe. Ne? Also Ich habe ein Produkt, was sehr, sehr stark ist. Ich habe ein Produkt, was seit der Jahrtausendwende entwickelt worden ist, ne, wo alle möglichen logistischen Prozesse drüber abbildbar sind, was hochgradig konfigurierbar ist. Und weißt du, was bei mir der Game Changer war, dass ich gesagt habe, ich mach das, weil wir im Vertriebsprozess nicht lügen dürfen. Weil wir sonst unseren ganzen Business Case über den Haufen werfen.
Ja.
Das heißt, ich kann ein Verkaufsgespräch führen und muss nicht lügen. Ich muss auch nichts biegen. Ich kann sagen, das können wir nicht. You see what you get.
Ja.
Und wenn ich das anders mache und sage, ja, das kriegen wir schon hin bis zur Inbetriebnahme, habe ich meine ganze Idee dahinter, werfe ich über den Haufen und es funktioniert dann auch nicht mehr. Weil wir sind halt nicht diejenigen, die dann Kunden individuelle Anforderungen bis ins kleinste Detail dann noch während eines Projektes umsetzen. Ne? Und das war für mich so befreiend, dass ich nicht mehr irgendwie sage, ja, das geht schon, ja, und im Hinterkopf 3 Personentage mehr, ne, und dann immer so eine Strichliste geführt, weil ich kann ja kein Geld mit dem Kunden verdienen über Individualprogrammierung. Und das ist halt total cool. Und das war für mich so dieser Aha-Effekt, Mensch, das ist doch eigentlich so der letzte Punkt in deinem Wohlbefinden, der dir eigentlich total gut tut.
Ja. Ja. Also du hast ja dann trotzdem aber auch noch eine andere Tür aufgemacht. Du bist ja dann Geschäftsführer geworden.
Ja.
Und die zweite Tür, die du aufgemacht hast, auch Gesellschafter. Aber ich guck mal auf die Rolle Geschäftsführer. Was waren denn da die größten Herausforderungen für dich zum Anfang? Hast du auch Dinge unterschätzt dabei?
Ja, klar.
Also in der Geschäftsführerrolle?
Ja, klar. Das ist ja, das kriegen wir ja von klein auf beigebracht, ne? Dass man immer höher, schneller weiter muss. Und dann ist man irgendwann Vertriebsleiter, dann ist man irgendwann Prokurist, dann ist man irgendwann das. Und irgendwann muss man halt Geschäftsführer werden, wenn man irgendwie Karriere machen will.
Ist das so?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei vielen Leuten so getriggert ist und dass man automatisch irgendwie nach einem halben Jahr zum Chef gehen muss oder nach einem Jahr und sagen kann, so, ich bin jetzt älter geworden, ich brauche mehr Verantwortung, mehr Geld. Und das ist, glaube ich, wo unwahrscheinlich viele Menschen unwahrscheinlich viel getrieben sind, was ich halt absolut falsch halte, weil damit damit setzt man sich selber unter Druck, aber ich war genauso, muss ich sagen. Und natürlich habe ich da auch Sachen unterschätzt. Ja, also, ne, klar, BHB, überhaupt kein Problem, ne? Also ein Jahresabschluss, ne, habe ich ja meine Ausbildung immer gelehrt. Ja. Ja, vertan, sprach der Hahn.
Ja,
und
ja.
Das ist dann schon was, wo man sich dann nochmal auf den Hosenboden setzen muss und wo man dann natürlich auch Sachen erst sieht, wenn man sie dann auf den Tisch, Schreibtisch bekommt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das hat mir alles Spaß gemacht. Und das waren alles Sachen, die mir heute, glaube ich, eher von der Hand gehen, leicht von der Hand gehen, weil ich ein super Team habe und dieses Team super mitzieht. Und das bei einer Art und Weise, wo wir wirklich viel verändert haben in den letzten 6 Jahren.
Ja, ich glaube, da schließt sich wieder der Kreis auch zu deiner Person. Ich meine, die wissen, woran sie sind. Also nichts ist schlimmer, als wenn du meines Erachtens einen unberechenbaren, cholerischen Chef hast. Wenn du die Unberechenbarkeit reinbringst als Person und das als deinen Führungsstil nimmst, dann ist das schwierig. Wenn die Leute dich berechnen können, ne, dann sagen wir, oh, Berechenbarkeit in Management-Ebene, wird man jetzt sagen, bloß nicht. Ne? Aber Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Wertschätzung, gegenüber dem Team zu wissen, ne, auch in Krisenzeiten auch mal vielleicht im Ton angegriffener zu sein. Ich reflektiere mich da gerade selbst, ne, aber trotzdem das Team hinter dich zu wissen und die wissen auch, was sie an dir haben, ne, als Chef. Das ist unheimlich viel wert, meines Erachtens.
Das ist, ich glaube, das ist einfach ein Riesenwert, den ich von meinen Leuten zurückbekomme.
Ja.
Die wissen, dass ich sie niemals hängen lassen würde. Mhm. Und was du gerade sagst, es gibt Situationen im Leben, im Beruf, da ist man vielleicht mal angefasster. Da ist man vielleicht dann vielleicht auch nicht mehr so berechenbar. Dann ein Team zu haben, was dir zurückspiegelt, okay, habe ich verstanden, ich komme morgen nochmal wieder.
Mhm.
Gold wert.
Ja,
das ist für
absolut.
Mich der Gamechanger gewesen.
Absolut.
Das ist
wirklich super, super viel wert.
Ja.
Wünsche ich dir, dass das noch ganz lange so anhält, dass das so bleibt. Ne? Weil die Situation im Leben manchmal auch anderes erfordern, aber man muss ja nicht in die Zukunft gucken, wenn man sagt, das können wir ja gleich nochmal machen, was Zukunft angeht, auch eurer Firma und von dir, aber das ist schon mal super viel wert. Einfachheit, Geschwindigkeit, guck gerade mal auf meinen Zettel. Ne? Wie setzt ihr das um? Weil ich weiß, Holger, wir haben uns ja kennengelernt über einen Vortrag von euch, ne? Richard Martin, letztes Jahr beim Logistik Summit, war ja auch gerade wieder Logistik Summit. Und da haben sich viele gefragt, 6 Wochen, ne? So wie du gesagt hast, vor 6 Jahren schon, haben jetzt ja auch viele gesagt, gerade gemeinsame Freunde von uns, die führen ja dann ihre Lagerverwaltungssoftware auf, nennen wir es mal SAP EWM zum Beispiel ein, Projekte dauern 1, 2, 3, 4 Jahre, ne? Sind dann diese Projekte überhaupt StoreLogix-Projekte, wenn die sind großen Dinge, oder sagt ihr, nö, theoretisch, ne, ist es möglich, fast jede Art von Lager in der kürzeren Zeit zu implementieren?
Also theoretisch ist das sicherlich möglich, jede Art von Lager auch mit StoreLogix umzusetzen. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was mein Business Case ist. Wir machen große Lager, also wirklich große manuell oder teilautomatisierte Lager mit 30, 40.000 Quadratmeter Fläche und haben wirklich logistische Prozesse, die vom Wareneingang bis zum Warenausgang auch hochkomplex sein können. Also mit allem, was du dir vorstellen kannst. Hat halt den Hintergrund, dass wir das seit 25 Jahren jetzt machen und die Software sich über jeden Kunden immer weiterentwickelt und alle unsere Kunden ja die gleiche Software ansetzen. Das heißt, wir haben nicht dieses Thema mit Technologiewechsel, wir haben nicht dieses Thema mit Releases, wir haben nicht dieses Thema, ich habe hier eine völlig andere Software beim Kunden A als beim Kunden B. Das heißt,
also
das
ist eine komplette SaaS-Lösung.
Ne? Das ist eine komplette SaaS-Lösung und die Lösung ist für alle Kunden gleich, aber unterschiedlich konfiguriert was der Kunde dann auch selber machen kann. Und dadurch, dass wir das seit 25 Jahren immer weiterentwickeln, haben wir halt einen sehr, sehr großen Wissensstand und einen sehr, sehr großen Funktionalitätsumfang. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns halt unserer Linie treu bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt, wir haben uns halt darauf konzentriert, den B2C, B2B-Bereich, also klassischen Handel, Handelsleger zu machen. Logistikdienstleister sind ein riesen Branchenschwerpunkt von uns, wo wir halt viel mit Untermandanten mehr Lagerfähigkeiten können und dementsprechend auch sehr schnell externe Mandanten mit aufschalten können, das heißt Schnittstellen realisieren können. Und wir müssen halt unserer Linie treu bleiben, dass wir halt uns diese Kunden dann dementsprechend, jetzt hätte ich fast aussuchen gesagt, weil das wäre jetzt ein bisschen vermessen, das zu sagen. Aber
klassifizieren.
Ne? Ja, also
der Kunde, welcher ist der ideale Kunde?
Genau, für euch, also ne? Der Kunde muss halt zu uns passen, zur Software passen. Und da muss man den Mut haben, jetzt komme ich wieder zu dem Thema zurück, dass man befreit aufspielen kann. Man muss den Mut haben und zu sagen, Eure Anforderungen passen nicht zu unserer Software. Wir wünschen euch viel Erfolg mit einer individuellen Softwarelösung, die es ja zum Mass am Markt gibt, aber wir sind nicht die richtigen für euch.
Ja.
Und das habe ich gemerkt, am Anfang guckst du in erschrockene Augen. Mhm. So von wegen, wir schmeißen
das Sie mich die jetzt, Kunden ja gar nicht.
Nee, schmeißen Sie mich jetzt, wollen Sie das gar nicht verkaufen?
Ja.
Und, doch, ich möchte das gerne verkaufen, aber ihr müsstet euch dafür eure logistischen Prozesse so verbiegen, dass das halt nicht funktioniert. Dementsprechend, und dann im zweiten Schritt merkt man eigentlich Dankbarkeit. Wo man, das hat mir, haben mir schon mehrere Interessenten auch gesagt, ja, danke für Ihre Offenheit, dann können wir uns jetzt viel Zeit sparen.
Und diese Discovery Phase zum Anfang, ne? Also ich nenne das mal so, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, ne? Wer macht das bei euch? Also ich sag mal, geht rein und sagt, okay, machst du das alles noch oder macht das der Vertrieb, zu sagen, ich habe genau verstanden, wie der Kunde tickt. Ich sag mal, das passt für uns nicht.
Ja, also das machen.
Stellt dir das klar, weil du kannst halt da ja auch viel Zeit rein investieren in solche Phasen, ne?
Genau, also unterm Strich sind wir ein relativ kleines Vertriebsteam. Also wir haben im Endeffekt der Richard, du hast ihn jetzt schon kennengelernt, und ich machen das aktuell. Wir werden noch unterstützt durch den einen oder anderen Consultant. Unterm Strich sind wir ja relativ schnell durch mit dem Vertriebsprozess.
Ja.
Das heißt, also wir sind ja relativ schnell darüber im Klaren, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Mhm. Und bei uns ist der Vertriebsprozess ja damit abgeschlossen, wir könnten das machen bei dem Kunden. Mhm. Und dann geht's ja im Endeffekt bei uns sofort in praxisorientierte Arbeit. Das heißt, ich habe ja sofort
direkt, ne?
Ja, also wir zeigen, also wenn der Kunde sagt, es ist interessant und wir eine Abschlusswahrscheinlichkeit von größer 50% sehen, also das machen dann Richard und ich, dann setzen wir sofort das Kundensystem auf. Der hat den noch gar nicht unterschrieben.
Mhm.
Und dann gehen wir in den ersten Workshop mit den Kunden, wo es dann darum geht, was möchtest du denn eigentlich sehen?
Ja.
Das heißt, wir kriegen ganz, von ganz vielen Kunden schon mal einen Artikelstamm oder ein paar Aufträge irgendwie per, weiß ich nicht, Datei übergespielt. Und dann machen wir den ersten Vertriebsworkshop vor Ort bei dem Kunden, beziehungsweise bei Teams, und zeigen dem sein zukünftiges System.
Mhm.
Und dann sagt er, ja, ich möchte hier mal einen QoS-Empfang Eingang machen. Ja, dann zeigen wir dem das.
Das ist natürlich eigentlich ein No-Brainer, ne? Mhm. Dieses Vorgehen, dieses Vertrauen auch da wieder, ne? Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch deine Person, aber auch wie die Dinge umsetzt, von Anfang an dem Kunden genau diese Dinge so zu zeigen.
Ja.
Viele können das ja einfach auch gar nicht, weil die 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate Evaluation Phase vorneweg checken, irgendwelche theoretischen Workshops, und dann hast du ja eigentlich die Kunden ja schon verloren.
Ja.
So, und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, ihr müsst das, weil ihr die Klassifizierung der Kunden ganz wichtig ist zum Anfang, zu schauen, Risiko auch für euch zu minimieren, dass ihr die Dinge auch umsetzen könnt, wie du es vorhin gesagt hast. Und dann nicht Overselling zu machen, weil du kannst nur das umsetzen, was du auch in der SaaS-Lösung drin hast.
Genau.
Super cooler, eigentlich super cooler Ansatz für alle Seiten.
Ja.
Ne? Einfach dicht, schnell und in die Realisierung, in die Umsetzung zu kommen und dann auch in die Nutzung zu kommen.
Ja, und auch dieses Thema mit dem, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, wir machen ja auch haben ja so eine Community aufgebaut mit unseren Kunden, ne? Wo wir dann nicht nur sagen, okay, in irgendeinem Projekt gibt es jetzt einen Individualanteil von, weiß ich nicht, 2-3 Tagen, den setzen wir natürlich auch um und führen ihn dann zurück, aber ich muss ja meine Software weiterentwickeln.
Natürlich.
Ja. Und dann kommt dieses Thema so von wegen Wertschätzung und ich bin nicht der Schlauste im Raum.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, okay, vor 5 Jahren hatten wir unseren ersten Customer Circle, wir laden jetzt alle unsere Kunden ein.
Ja.
In irgendeinem Hotel, in irgendeinem Kongresszentrum und diskutieren mit denen über die Zukunft von Storelogix. Und dann war es total spannend. Der erste Workshop, da saßen dann große Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen nennen darf, aber wirklich kennt jeder von uns große Unternehmen, die auch Marktbegleiter sind, die eigentlich das Gleiche machen, aber in unterschiedlichen Brands. Und die saßen gemeinsam im Raum und die sollten jetzt gemeinsam über eine Softwarelösung diskutieren. Da war natürlich erstmal Eisberge zu spüren, ne?
Hm.
Und das hat dann so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, dass sie alle gesagt haben, Leute, ihr habt sowieso das gleiche System, ihr habt es anders konfiguriert und wir wollen nicht euer logistischen Mehrwert haben, sondern wir wollen wissen, was bringt euch die Software und wie können wir sie weiterentwickeln.
Ja.
Und das machen wir jetzt im 5. Jahr. Wir werfen jedes Jahr 500 Personentage in die Software rein.
Nein.
Und unsere Kunden können halt mitbestimmen. Ne? Per Handvotum, das ist wichtig, das brauchen wir noch. Wir haben jetzt viel über das Thema Verbesserung der Value-Added-Services für Dienstleister gesprochen beim letzten Thema. Oder auch so Modernisierung der Software. Ne? Was modernere Oberflächen. Ne? Dieses ganze Thema Haptik, Optik, Gamification.
Vision,
ne? Also dieses ganze Thema, was die Leute halt bewegt.
Ja.
Ja, und dann diskutieren wir das mit dem Kunden und so gehen unsere Releases dann im nächsten Jahr in die Moderne. Und das macht total viel Bock.
Es ist ja auch für jemanden, der so zukunftsorientiert schon unterwegs ist, oder ne, ist für mich die Frage die Frage musst du ja beantworten, ich kann sie stellen. Wie siehst du denn allgemein den Markt, deinen Markt? Also der WM, wir könnten allgemein gültig über den WMS-Markt und Automatisierung, Black Warehouses reden, wo kein Mensch mehr drin ist, etc. Wie siehst du denn die nächsten 5 Jahre? Logistik 2030, Intralogistik in deinem Segment. Hast du da 3, 4, 5 Punkte, wo du sagst, das wird kommen? Das glaubst du ganz fest.
Ja, also dann machen wir mit dem Buzzword Bingo, fangen wir erstmal an und hauen erstmal das Wort KI raus.
Ja, okay, ja.
Also ich glaube,
sehr überraschend.
Sehr überraschend. Okay, ja. Aber das müssen wir ja nennen. Ja. Also nee, wir kommen ja nicht mehr dran vorbei. Ich nutze auch täglich KI und das ist sicherlich was in die Software WMS mit Einzug erhält. Also egal wo. So, sind wir auch schon dran, aber ich glaube, das Thema ist abgenutzt, brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen. Ansonsten sehe ich die Zukunft da, dass wir grundsätzlich in der Logistik schneller werden müssen. Und nicht nur, was die Prozesse angeht, sondern was dieses ganze Thema angeht, Implementierung, Change-Requests, Neuausrichtung, Skalierbarkeit, da müssen wir viel, viel schneller werden. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir einen vernünftigen Ansatz haben. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die anderen den nicht haben. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber das ist was, wo wir jetzt gerade merken, dieses Momentum, das zu nutzen, dass man sagt, Mensch, okay, ich habe jetzt hier mal irgendwie für 6 Wochen Wintergeschäft, habe ich jetzt eine Logistikhalle angemietet. Ja. Da kann ich jetzt nicht ein Dreivierteljahr drauf warten, dass meine Software das kann. So, und das ist einfach
diese Flexibilität und Schnelligkeit.
Also dieses Thema Skalierbarkeit. Ja. Ich brauche jetzt 6 Wochen, brauche ich jetzt 3000 Quadratmeter Logistikfläche, die möchte ich jetzt bewirtschaften, genauso professionell, wie ich mein Hauptlager bewirtschafte. Ich glaube, das ist was uns in den nächsten Jahren definitiv erwartet.
Ja, spannend. Finde ich mich sehr wieder drin. Ja, und du hast das angesprochen. Technologie ist ein Thema, aber auch Geschwindigkeit.
Ja.
Neben der KI, hast du dich mit Physical AI mal auseinandergesetzt, auch in eurem Umfeld?
Nicht professionell. Also ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, aber ich kann mir da überhaupt kein Urteil aktuell.
Ja, das geht mir genauso, weil ich sehe dann auch immer die Studien und ich sehe die Anwendungsfälle etc. Ich habe immer das Gefühl, auch das wird eher so ein bisschen aus der Roboter-Ecke getrieben, ne? Und dann auch Roboter-Ecke ist neben ein paar deutschen Logistik-Anwendungs- und Technologieunternehmen hast du halt viel Amerika und viel China. So, und das ist immer die Frage, wie passt das in der Logistik bei uns rein? Weil ich glaube, da schwappt vieles von dem Umfeld wieder auch in die Logistik rein, ist vielleicht aber auch ein Thema von einem anderen Podcast mal irgendwann, wenn wir mal gucken, okay, wo stehen wir denn in 2, 3, 4, 5 Jahren in diesem Bereich. Ich möchte den Schwenk nochmal in Richtung Führung und Kultur bringen. Mhm. Du hast das ja angesprochen, was du dir da gerade auch so via Store-Station mitgenommen hast an Führungsstil, aber auch seiner Persönlichkeit heraus. Was würdest du sagen, was macht denn die Kultur nochmal, vielleicht hast du es schon gesagt, aber bei StoreLogic so besonders?
Wir sind ein Team, das ist glaube ich, und das gelebt und das nicht nur auf irgendeiner Tafel, aus irgendeinem Führungsseminar in irgendeinen Besprechungsraum geklebt, sondern bei uns ist das Team wichtig. Mein Laden funktioniert nur, wenn alle da mit bei sind. Und wir haben, als ich das vor 6 Jahren da übernommen habe, und angefangen habe, diesen Laden zu modernisieren, weil er halt so ein bisschen im Winterschlaf sich befunden hat, meine ich auf jeden Fall, also zumindest mal, was die Präsenz am Markt angeht.
Ja.
Da hat man natürlich auch viel mit alten Zöpfen zu tun, um mal so eine Redewendung reinzuholen. Und ich glaube, was mir immer wichtig war, dass wir auch die langansässigen Kollegen, die das schon immer so gemacht haben, dass wir die halt nicht vergessen. Ja. Und dann komme ich wieder zu dem Thema Stärken, und nicht auf den Schwächen. So, der kann jetzt mit der neuen Führungsmannschaft oder mit der Hierarchie oder mit dem neuen Prozess nichts anfangen. Und wenn ich jetzt da dreimal reinhaue, dann verprelle ich mir den Jahr.
Ja.
Und ich glaube, das hat mich, das lebe ich wirklich. Warum soll ich da immer wieder auf Hunger raten? Ja. Sondern ich kann doch auch einfach die Stärken von dem Kollegen stärken. Und wir haben es irgendwie geschafft, das Team zu verjüngen, das Team wachsen zu lassen. Ja, wir haben ja irgendwie, wir haben das jetzt letztens ausgewertet, ich glaube dieses Jahr 27,5% Mitarbeiterwachstum.
Ja, Wahnsinn. Ja,
das ist schon ist extrem viel. In absoluten Zahlen hört sich das nicht so weltbewegend an, aber die Prozentzahl ist halt, finde ich, mega. Ja. Ne? Und da dann irgendwie auch die erfahrenen Leute, die Alten, nicht Alten, ich sag bewusst nicht alt, sondern die Leute, die ja jahrelang dieses Produkt mitentwickelt haben, die weiter mit auf die Reise zu nehmen. Und das haben wir irgendwie geschafft durch eine vernünftige, offene Kommunikation und ein Führungsstil, der schon, wir sind ja schon ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Wir haben jetzt ja nicht irgendwie die Wohlfahrt da. Und ich möchte auch damit Geld verdienen.
Ja.
Klar, aber wir machen das als Team und wir geben dem Team auch die Möglichkeit, auch da mitzuwachsen.
Ich glaube, die Rahmenbedingungen waren von euch ja auch klar in dem Sinne, als ihr gestartet seid. Was meine ich damit? Was ich häufig jetzt erlebe, ist, dass sich die Kultur gerade dann endet, wenn jetzt irgendwie natürlich wirtschaftliche Zwänge, aber auch bewusster Private Equity, Venture Capital etc. dann reingeht in solche Unternehmen. Ne? Ihr seid gefundet, ihr seid gehört zu einem erfolgreichen Unternehmerkonstrukt mit dir als Person, aber auch mit dem von angesprochenen Patrick, ist ja eine sehr hohe Substanz da in diesem Unternehmen, ne? Die ihr arbeiten müsst. Du musst mit deinem Team immer wieder wirtschaftlichen Erfolg zeigen, das Unternehmen darf, soll, muss wachsen, ja, weil auch nur dann Innovationen auch entwickelt werden können mit euren Kunden zusammen. Und ich glaube, das ist eine coole Ausgangsbasis für Erfolg in der Zukunft.
Absolut.
Eine Frage noch wirklich dazu. Weil viele sagen ja mal, und man liest es ja auch immer, ne, das und Kultur ist wichtig und das. Welche Rituale oder welche hast du, das Wie ist ja dann das Entscheidende. Gibt es bei euch irgendwie Dailies oder Regel, ich weiß, letzte Woche, als wir uns noch kurz gesehen haben, hattet ihr gerade so ein bisschen Marketing-Offsite, ne? Was habt ihr für Rituale im Unternehmen etabliert?
Also eigentlich sind das ganz einfache Rituale.
Manchmal sind die einfachsten Sachen die besten. Aber ne, da draußen guckt man immer mit riesen Lehrbüchern. Jeder fängt an und dann brauchst du hier den Namen und da einen Namen.
Ja.
Ey, Bullshit. Dann sind wir uns beide. Aber genau die, ich möchte von dir genau diese Einfachheit, die ihr macht und umsetzt, dass das funktioniert.
Also was ich als erstes gemacht habe, ich habe alle Holztüren gegen Glastüren ausgetauscht. Mhm. Das war das Erste, was ich gemacht habe.
Transparenz.
Ja. Also egal welches Büro, der einzige Büro, was eine Milchglastür hat, ist der Sozialraum, wo man sich mal hinlegen kann.
Und die Toilette hoffe ich.
Die natürlich.
Ja, alles gut.
So, ansonsten, wir haben natürlich auch in den Abteilungen Dailies. Wir haben einmal in der Woche Abteilungsleiter Joe Fix. So, das sind aber diese ganzen klassischen Dinge, die du halt auch machen musst, damit der Laden irgendwie
funktioniert. Ja, natürlich, klar.
Aber ansonsten, wir haben eine sehr, sehr offene Kultur. Mein Marketing und mein Vertriebsmannschaft und meine Verwaltungsmannschaft haben zum Beispiel alte Whiteboards genommen und haben die ins Foyer gehangen. Mhm. Und dann wird da drauf geschrieben, wir gratulieren Richard zu seinem Neukunden XY.
Ja,
ne? Oder danke, Ferhat, dass du die Brandschutzübung mit der Feuerwehr abgehalten hast. So, solche Themen.
Ja, ja.
Dann haben wir dieses Forum zentral in der Mitte, da ist immer was los. Mhm. Ja, da ist ein Tisch, da ist ein Pflanzen. Also nicht so, wie man das jetzt heute so überall macht, wo wir sind alle total hip mit Sitzbällen, sondern das ist einfach, es ist ein Zentrum. Man
begegnet sich, ne?
So, also da habe ich auch nicht irgendwie, da gibt es keine extra Kaffeemaschine für den Chef, sondern da ist halt unsere Kaffeemaschine. Mhm. Und da ist halt unser Getränk. Da steht der Obstkorb und so weiter. Mhm. Wir machen einmal im Monat ein Get-Together, wo wir einfach sagen, wer kommt, der kommt. Wir haben auch eine Pizza raus, stellen eine Kiste Bier in die Mitte und quatschen einfach darüber. So, und das sind mal fünf, das sind mal 30.
Ja.
Dann leben wir eine ganz normale, offene Kultur, dass du halt in jede Tür einfach reingehen kannst und auch sollst. Ja. Mhm. Das sind so die Rituale, die ich mache.
Und ich glaube, Holger, viele schreiben jetzt schon mit. Wir schreiben jetzt schon mit und sagen, was hat er gesagt in seiner Liste? Ja, weil dich ist das immer selbstverständlich.
Ja, aber es geht
zum Beispiel auch deine Kunden an.
Aber es geht zum Beispiel so, eine Sache ist mir noch wichtig. Und da sollten, also das können sich vielleicht wirklich der eine oder andere aufschreiben.
Ich höre zu.
Ich gehe jeden Morgen durchs Büro und begrüße jeden. Ja. Ich kenne auch jeden.
Mhm.
Ja, und müsst jetzt nicht jedes Mal mit Handschlag oder sowas, aber ich gehe durchs Büro und wünsche denen einen erfolgreichen Arbeitstag.
Das ist mega gut. Weil ich war nicht immer so, wie du es gerade beschreibst.
Ich
musste viele Dinge auch erst lernen. Und ich habe auch immer gedacht, es gehört das Einzelbüro zum Chef, es gehört die Tür zu und nicht Tür auf. Die Zeit zu haben für die Menschen, das ist eine riesen Lernkurve. Und das zeigt mir dann auch immer wieder, dass es nie zu spät ist, selbst für jemanden, der vorher vielleicht ein bisschen introvertierter war, die Tür aufzumachen, mit seinen Menschen zu reden, zu wissen, was bei denen persönlich los ist. Irgendwann hat es dann bei mir auch ein bisschen Klick gemacht. Aber ich war ja erst einmal bei euch und ich habe das auch so empfunden. In der Mitte ist die Bar, eine Kaffeebar, da kommt man zusammen, Leute sind offen, die Türen sind zwar Gläser, aber sie sind offen.
Ja.
Das heißt, auch das ist, sind nur kleine Zeichen. Und wenn man nur diese kleinen Zeichen deutet, kann man schon erkennen, wie der Laden wo so tickt. Und deswegen ist auch nur sowas möglich, glaube ich, das, was ihr hinlegt und dort auch vorhabt noch in den nächsten Jahren. Unheimlich spannend. Lieber Holger, du bist ja auch bei der Shift 3 Community mit dabei. Als ich dir von dem Gedanken erzählt habe, da sagtest du, ja, cool, kann was werden, ne, so eine Geschichte. Wir wissen ja alle nicht, wo das so hinführt, ne? Was waren denn deine ersten Gedanken, als wir darüber gequatscht haben damals?
Innovativ und trifft meine Werte. Ne? Das ist das, was wir ja gerade, was ich auch erläutert habt, das ist halt kein Buzzword-Bingo, das ist kein neues LinkedIn, ne? Das ist kein Xing, das ist einfach eine Plattform, wo man auf Augenhöhe weiter diskutieren kann und Probleme diskutieren kann und nicht irgendwie sich vergleicht mit, ja, ich habe jetzt den nächsten Jobtitel erreicht oder ich habe folgenden Kunden oder folgende Lösung gemacht. Diese Veranstaltung in Dortmund, die etwas SAP geprägt war, allein durch den Ausrichter schon, aber das ist ja nicht so schlimm, hatte ich trotzdem nie das Gefühl, irgendwie am falschen Platz zu sein und habe mich da ja auch mit einbringen können und da war halt jetzt keiner in dieser Community, der dann gesagt, ach, ist ja alles Quatsch, was du erzählst, ich habe hier was viel Besseres, sondern ist ja, Mensch, interessant, erzähl mal und dann kommt man vielleicht hinterher, jetzt sind wir wieder bei dem Thema wertschätzen, diskutieren, kommt man vielleicht auf einen Konsens, ey, super interessant, passt für meinen Fall nicht, aber für deinen Fall kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und wenn man mit so einem Ergebnis aus einer Diskussion rausgehen kann, dann hat das eben nichts damit zu tun, dass man sich vergleicht, sondern dass man einfach sagt, okay, es gibt coole Lösungen am Markt und es gibt coole Menschen am Markt und coole Logistiker am Markt, die man auch um Hilfe bitten kann.
Definitiv.
Und das ist cool und deswegen unterstütze ich das auch.
Dortmund hat es ja auch so gezeigt. Ne? Es haben sich ja Leute getroffen, selbst in Dortmund, die sich zwar in der Logistik bewegen, aber irgendwie sich so nie über den Weg gelaufen.
Ja.
Open Logistics Foundation, SAP-like, lastig hast du gesagt, dann auch andere Player, die mit dazu gekommen sind, weil sie Interesse hatten, was da so passiert. Das finde ich einfach auch im Wesentlichen den Kern dieses Stammtisches.
Ja,
letzte Woche, wo ich so gefragt habe, warum soll ich denn dabei sein? Das ist ein Stammtisch und uns fehlen einfach Ecken und Orte, wo Aufrichtigkeit und Authentizität möglich ist. Weil wenn wir immer in diesem Verkaufsmodus sind, wie du es vorhin auch gesagt hast, selber und dann wird es halt nicht authentisch und dann reden wir auch nicht wirklich über die Probleme, sondern wir versuchen einfach unsere Lösung, die wir haben, für die Probleme zu finden, die gar keine sind.
Ja.
Und die Probleme, die wirklich welche sind, die sprechen wir nicht an. Und gerade bei dem Thema Zukunft war mir und ist uns ja auch wichtig, dass wir auch mal über Dinge reden, die vielleicht wir erwarten, wie sie in 5 Jahren sind und heute schon anfangen müssen, daran auch zu arbeiten und gemeinsam einfach auch arbeiten, heißt ja manchmal nur auch nur drüber nachzudenken.
Genau.
Und sich auszutauschen.
Genau, und das in der lockeren Atmosphäre ist halt immer ganz gut. Ne? Wir haben ja auch schon, sollen wir mal Werbung machen?
Ja, für unser Essen? Werbung, ja, genau, richtig. Ja, wir treffen uns ja bald
genau,
dieses Jahr.
Im Februar, ne?
Im Februar treffen wir uns, genau.
Genau, Februar, 19. oder 17., ich weiß nicht mehr
ich genau. Ich glaube, 19. war es.
Ja. Aber wir können das ja auf der Shift-Plattform nochmal machen. Oder kann ja jeder mal vorbeikommen, der einfach mal wissen will, Mensch, wie tickt das denn eigentlich
auf
so?
Auf jeden Fall. Wir sind ja kein Executive Circle, wo wir nur Executives dabei haben wollen, sondern genau offen für die Menschen, die da Interesse dran haben an der Zukunft der Logistik. Und das finde ich mega cool, dass du da das ausrichten magst und wir zu Gast sein dürfen in Bochum.
Ja, das freue ich mich sehr drauf.
Ja, lieber Holger, wir sind mit unserer heutigen Zeit durch. Ich habe super viel erfahren dürfen über dich. Ein sehr spannendes, interessantes, kurzweiliges Gespräch mit dir. Ein super angenehmer Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg nach Hamburg genommen hast.
Ich
hoffe, dass wir uns noch sehr, sehr häufig über den Weg laufen, weil ich glaube, man immer was mitnehmen kann. Und wenn man sich auch nur einfach menschlich auf ein Bier trifft, auch das ist schon Spaß und Freude mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich habe zu danken. Danke und viel Erfolg für Schiff 3.
Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Schiff 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech an.